RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Wolfgang Berger. Laut Verteidigungsminister Pistorius liefert Deutschland noch in diesem Jahr unter anderem 4 weitere Luftverteidigungssysteme vom Typ Iris-T an Kiew, einschließlich 300 Raketen. Pistorius äußerte sich im Rahmen eines Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe im sogenannten Rammstein-Format in Brüssel. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Hinzu kommen Schützenpanzer des Typs Marder, mehrere Leopard 1 Kampfpanzer und 100.000 Schuss Artilleriemunition. Erstmals verantworteten Berlin und London die inzwischen 27. Beratungen im Rammstein-Format. Washington hatte sich nach der Amtsübernahme von Präsident Trump aus der Führung des Formats zurückgezogen, das es selbst ins Leben gerufen hatte. Die USA wollen ihre Militärhilfen für die Ukraine drastisch einschränken und setzen auf eine Waffenruhe mit Russland. US-Verteidigungsminister Hexas war in Brüssel nur zugeschaltet.
Im Zollstreit mit den USA sieht der geschäftsführende Bundesfinanzminister Cookies gute Chancen für eine Verhandlungslösung. Am Rande von Beratungen der EU-Finanzminister in Warschau sprach Cookies von klaren Signalen, dass man in den Vereinigten Staaten die negative Reaktion der Märkte verstehe. Der SPD-Politiker machte deutlich, dass Deutschland den Kurs der EU-Kommission unterstützt. Die Brüsseler Behörde hatte Gegenmaßnahmen als Reaktion auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump vorerst auf Eis gelegt. CDU-Chef Merz soll am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden. Das berichten mehrere Medien. Voraussetzung ist, dass CDU und SPD bis dahin dem Koalitionsvertrag zustimmen. Bei der CDU entscheidet darüber ein kleiner Parteitag, bei der SPD haben die Mitglieder das Sagen. Die Gremien der CSU haben den Vertrag schon gebilligt. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg zum 4. Mal in Folge verloren. Die Niedersachsen unterlagen RB Leipzig mit 2:3. Aus der Sportredaktion Jan Möller.
Etwas mehr als eine Halbzeit lang hatte Leipzig alles im Griff. Die Gäste führten kurz nach der Pause mit 3:0. Die Torschützen Openda und zweimal Xavi Simmons. Und dann drehte Wolfsburg plötzlich auf. 1:3 Fischer, 2:3 Sko Olsen. Eine Viertelstunde vor Schluss war der VfL wieder dran. Es reichte aber nicht mehr. Leipzig klettert vorerst auf Platz 4. Wolfsburg bleibt 12. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV überraschend gegen Braunschweig verloren. 2:4. Für die Eintracht ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Der HSV bleibt Tabellenführer, weil Köln nur 1:1 in Fürth gespielt hat.
Das waren die Nachrichten. Und das Wetter in Deutschland. Meist trocken, in Niedersachsen und Ostwestfalen vermehrt Nebel. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten Wolken und Nebel, sonst viel Sonne. Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Morgen von Westen her gebietsweise Schauer, Richtung Osten länger freundlich, 12 bis 23 Grad. Am Montag mehr Wolken und regional Schauer, einzelne Gewitter möglich bei 12 bis 22 Grad. 0:03.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst eine Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohnerinnen und Anwohner wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. A1 Hamburg Richtung Osnabrück, zwischen Bremer Kreuz und Asten 5 Kilometer Stau. A2 Dortmund Richtung Hannover, zwischen Ostwestfalen-Lippe und Herford-Ost 4 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. A3 Frankfurt Richtung Nürnberg, zwischen Würzburg-Kist und Würzburg-Randersacker 2 Kilometer Stau. Die A27 Bremerhaven Richtung Bremen ist zwischen Bremerhaven-Geestemünde und Wulsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U20. Die A62 Nonnweiler Richtung Landstuhl ist zwischen Nofelden-Türkismühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis 20. April um 0 Uhr gesperrt. Die A72 Plauen Richtung Zwickau ist zwischen Zwickau West und Zwickau Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. A831, A81 Stuttgart Richtung Kreuz Stuttgart, zwischen Stuttgart-Vaihingen und Kreuz Stuttgart 3 Kilometer Stau. Kommen Sie gut an Ihr Ziel, gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Hallo aus dem NDR-Info-Studio in Hamburg. Ich bin Janine Albrecht und ich begrüße Sie an diesem Samstag, den 12. April, der gerade angefangen hat. Die skandinavischen Länder scheinen einiges richtig zu machen. Zumindest werden sie ja oft als Vorbild genommen, etwa bei der Bildung. Und gerade die in Schweden auch als Vorbild für einen Wehrdienst, wie er im Koalitionsvertrag von Union und SPD beschrieben wird. Jetzt hat Verteidigungsminister Boris Pistorius gesagt, dass ein neuer Wehrdienst schnell kommen soll, wenn die neue Bundesregierung wie geplant im Mai mit der Arbeit anfangen kann. Im Spiegel kündigte Pistorius jetzt einen neuen attraktiven Wehrdienst an. Die Diskussion über eine neue Wehrpflicht, die Pläne von Schwarz-Rot, die ordnen wir gleich auch mit einem Oberstleutnant der Reserve ein. Auch die Frage, ob da das schwedische Modell überhaupt als Vorbild funktioniert. Vorher fasst Christina Nagel die Pläne zur Wehrpflicht zusammen.
Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius seine Pläne für einen neuen Wehrdienst auf freiwilliger Basis vorgestellt. Das Kabinett segnete einen entsprechenden Gesetzentwurf ab, nur zur Abstimmung im Parlament kam es nicht mehr, wegen der Neuwahl. Union und SPD haben nun den Weg freigemacht für einen erneuten Anlauf. Im Koalitionsvertrag haben sie sich klar für einen so wörtlich neuen, attraktiven Wehrdienst ausgesprochen. Ein Dienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basieren soll und sich am schwedischen Modell orientiert. Heißt, alle Männer und Frauen, die 18 werden, sollen in Zukunft einen Fragebogen erhalten. Männer müssen ihn ausfüllen, Frauen steht es frei, weil sie laut dem Grundgesetz bisher nicht der Wehrpflicht unterliegen. Fragen gibt es laut Boris Pistorius zu Themen wie
Qualifikation, zu Interessen, zu Neigungen, zu Sport, aber insbesondere auch die Frage, wer sich vorstellen kann, freiwillig Dienst bei der Bundeswehr zu leisten.
Wer Interesse signalisiert, kann zu einer Musterung eingeladen werden. Gibt es da grünes Licht, wäre der Weg frei für einen mindestens 6-monatigen Wehrdienst.
Völlig unberührt von dieser Frage bleibt, dass jeder, der den Musterungsfragebogen ausgefüllt hat, natürlich das Recht hat, das verbriefte Recht hat, Kriegsdienst zu verweigern. Auch das bleibt selbstverständlich unbenommen.
Weil sich aber alle gedanklich einmal mit der Bundeswehr beschäftigen müssen, hofft Boris Pistorius, mehr Freiwillige zu finden als bisher. Im besten Fall 5.000 Männer und Frauen, das ist die aktuelle Zielmarke. Parallel soll dafür gesorgt werden, dass auch eine längere Verpflichtung bei der Bundeswehr attraktiver wird. Das fängt bei der Sanierung und Modernisierung von Kasernen an, geht über eine angemessene Vergütung bis hin zu möglichen Prämien. Was aber, wenn der Plan nicht aufgeht?
Sollte das im Bedarfsfall anders sein, dann müssen wir natürlich über auch eine verpflichtende Option nachdenken.
Eine solche Option steckt im Koalitionsvertrag bereits drin. Das schwedische Modell, an dem sich Union und SPD orientieren wollen, sieht durchaus auch eine verpflichtende Einberufung vor, nämlich dann, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden. Von einer Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht wäre man dann immer noch weit entfernt. Sie ist derzeit schlicht nicht denkbar. Es fehlt an Kasernen, an Ausrüstung, an Ausbildern und an einem Meldesystem. Bevor also Fragebögen verschickt werden können, muss einiges passieren. Als erstes muss die entsprechende Gesetzesgrundlage her. Wenig überraschend würde Boris Pistorius den Entwurf gern selbst wieder ins Kabinett, der dann neuen Regierung einbringen. Als alter und als neuer Verteidigungsminister, als einer, der schon im Stoff ist und der Druck macht, weil er den neuen Wehrdienst noch in diesem Jahr einführen will.
Und über die neue Wehrpflicht hat mein NDR-Kollege Markus Schubert mit Dr. Christian Richter gesprochen. Er ist Oberstleutnant der Reserve und wissenschaftlicher Referent beim German Institute for Defense and Strategic Studies, kurz GITS. Kann das, was Verteidigungsminister Pistorius da skizziert, also Wehrerfassung und freiwilliger Wehrdienst ohne erneute Zweidrittelmehrheit eigentlich durchs Parlament?
Das jetzt skizzierte Modell im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, dieser Basiswehrdienst, dieser freiwillige Wehrdienst mit Wehrerfassung, der kann durch die einfache Mehrheit im Bundestag verabschiedet werden. Das ist kein Problem.
Es wird ja gern auf Schweden verwiesen als Vorbild. Wie und wie gut funktioniert denn da der freiwillige Wehrdienst? Also bekommt die schwedische Armee die Mannstärke, die sie will und braucht? Oder muss man dann eher auf Finnland blicken, wo aber Wehrpflicht herrscht?
Der Vergleich oder der Hinweis auf Schweden ist leider etwas unglücklich. Denn in Schweden, genauso wie in Dänemark und Norwegen, also allen skandinavischen Staaten, herrscht eine sogenannte Auswahlwehrpflicht. Die jungen Menschen in Norwegen und Schweden sind das Männer und Frauen, werden mit dem Alter von 18 angeschrieben vom Staat und sie müssen sich dann äußern zu Gesundheitszustand, zur psychischen Gesundheit, zu Hobbys und charakterlichen Dingen und zur Einstellung zum Wehrdienst. Und danach kann man sehen, wer interessiert ist an einem Wehrdienst oder den abzuleisten. Jetzt für Dänemark interessant ist kürzlich das auch für Frauen ausgeweitet worden. Das wollte man an 27 erst machen, das macht man jetzt auch 26. Das Entscheidende aber ist, dass es in allen drei Staaten kein freiwilligen Konzept ist, sondern in allen drei Staaten gilt eine echte Wehrpflicht. Das heißt, es ist kein freiwilligen Modell. Wenn jetzt jemand da seine Wehrpflicht nicht nachkommt, kann der genauso mit Geldstrafen oder sogar Gefängnisstrafen belegt werden.
Wenn in einem späteren Schritt eine Wehrpflicht kommt, dann nach heutigem Stand mutmaßlich nur für Männer, ändert sich dann nicht wieder das Geschlechterverhältnis in der Truppe? Man war doch eigentlich recht glücklich, dass das jetzt seit vielen Jahren kontinuierlich steigt, der Frauenanteil auf aktuell 13,6%.
Das ist richtig. Der aktuelle Frauenanteil in der Bundeswehr ist vergleichbar mit anderen Armeen der westlichen Hemisphäre. Das wollte man auch immer gerne nochmal steigern, in der Tat. Und Sie haben es auch richtig gesagt, die Verfassung sagt ganz klar, es besteht noch eine Wehrpflicht, sie ist deaktiviert, aber sie ist noch in der Verfassung nur für Männer. Und Frauen dürfen auch nicht zum Kriegsdienst herangezogen werden, das ist richtig. Möchte man das ändern, braucht man die Zweidrittelmehrheit, die sehe ich derzeit nicht. CDU, CSU und SPD verfügen darüber nicht. Darüber hinaus können selbst die, ich nenne es mal die Parteien der politischen Mitte, auch nicht auf eine Zweidrittelmehrheit kommen. Insofern könnte man das nicht verändern. Es würde ja bei einer Wehrpflicht für Männer bleiben, wenn man jetzt entscheiden würde, die gesetzlich wieder einzuführen.
Herr Dr. Richter, könnte die Bundeswehr nicht ihre Reservisten engmaschiger als bisher an sich binden, öfter ins Manöver einbinden, auch um dann vielleicht schon vor dem Verteidigungsfall Aufgaben zu übernehmen, die klassischerweise sonst Wehrdienstleistende übernehmen würden?
Die Bundeswehr bezieht bereits ihre Reservisten aktiv in ihre Verteidigungspläne und Vorhaben ein. Darauf zielt in gewisser Weise auch dieses neue Modell des neuen Wehrdienstes. Grundlage ist, es gab schon einen entsprechenden Gesetzeswurf im November letzten Jahres, der dann durch die Turbulenzen auf der Regierungsebene dann nicht mehr aktiviert werden konnte. Und in diesem ist enthalten, das können wir auch dem Koalitionsvertrag entnehmen, dass vor allem auch die Wehrerfassung wieder aktiviert werden soll. Die wurde ausgesetzt nach dem Aussetzen der Wehrpflicht. Und dieses Aktivieren der Wehrerfassung, das zielt genau auf das, was Sie angesprochen haben. Das zielt darauf ab, wieder genau zu wissen, welche Reservisten haben wir, wo wohnen die, welchen Zustand haben die, sind die noch gesund, sind die fit, wozu können wir sie ziehen?
Herr Dr. Richter, dass man in der Ukraine jetzt seit mehr als 3 Jahren Tag für Tag sieht, was eine Verteidigungsarmee für die Freiheitsgrade ihrer Gesellschaft und für die Existenz und Souveränität des Staates leistet, motiviert das für einen künftigen Dienst in der Bundeswehr, in Deutschland, oder macht das augenscheinlich, wie nah der echte Krieg sein kann, in dem man selbst geraten kann und erschwert dann die Rekrutierung?
Das wird sich zeigen in der Zukunft, inwieweit hier die Motivation besteht, für Deutschland auch zu dienen in den Streitkräften. Es gibt aber deutliche Umfragen, dass ein nicht unbeträchtlicher Anteil gerade der jungen Menschen auch dazu bereit sind.
Soweit Einschätzungen von Christian Richter, dem Oberstleutnant der Reserve und wissenschaftlichen Referenten beim German Institute for Defense and Strategic Studies, kurz GIZ, zur Diskussion über eine neue Wehrpflicht.
Die ARD-Infonacht.
2 Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar wird das ganze Ausmaß der Katastrophe immer sichtbarer. Tausende Menschen sind ums Leben gekommen, viele verletzt oder werden auch noch vermisst. Und die Notlage in der Region, die bleibt dramatisch. Millionen Menschen haben laut Vereinten Nationen weiterhin keinen verlässlichen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Nahrungsmittel und medizinischer Versorgung. Die Wege für Helferinnen und Helfer sind weiter oft blockiert. Unsere Südostasien-Korrespondentin Jennifer Johnston hat mit internationalen Hilfsorganisationen gesprochen.
Die Lage vor Ort sei immer noch katastrophal, sagt Oliver Esser, der für Weltköche ohne Grenzen im Erdbebengebiet unterwegs ist.
Es fehlt absolut am Management. Man kommt nicht vor Ort und es gibt keine Stellen, die einem sagen, wo man hin muss, wo man hingeht, wo was gebraucht wird, wo zu viel ist.
Die Menschen, die auf der Straße leben, bräuchten Zelte, Medikamente, sauberes Wasser, Essen. Mehr als 3.600 Menschen sind bei dem Erdbeben vor 2 Wochen in Myanmar ums Leben gekommen, so Zahlen der Regierung. Mehr als 5.000 wurden verletzt, viele werden noch vermisst. Erschwert wird die Lage durch den anhaltenden Bürgerkrieg. Regierung und Opposition stehen sich auch in dieser Ausnahmesituation weiter verfeindet gegenüber. Im von der Regierung kontrollierten Mandalay gäbe es weniger Militärcheckpoints als vor dem Erdbeben, so Oliver Esser. Hier könnten er und die anderen Helfer sich schnell und einfach bewegen. In Sagaing hingegen, wo die Oppositionskräfte stark sind, sei viel mehr staatliches Militär als sonst.
Man muss schauen, dass man, wer am besten registriert ist, wenn man über die Brücke fährt. Man muss abends wieder zurück sein. Vor Ort sind unheimlich viele Soldaten. Man muss aufpassen, dass man die Fotos von den beschädigten Gebäuden oder von den Brücken oder von dieser Situation sehr bedacht macht und auch schaut, wer im Umfeld ist. Wenn man irgendwo die Regierung im Hintergrund hat oder einen Soldaten, dann kann die Kamera schnell weg sein. Wir hatten einen Fall mit einem jungen Koch, der eine eingestürzte Brücke fotografiert hat oder gefilmt hat und drehte sich dann mit der Kamera um und war sofort verhaftet.
Sie konnten die Situation schnell mit der Militärregierung klären und er ist wieder frei. Aber das Beispiel zeigt, Journalisten sind in Myanmar seitens der Regierung nicht willkommen. Deswegen fehlen Bilder von der Zerstörung und die Spendenbereitschaft ist geringer als bei Naturkatastrophen in anderen Ländern. Dabei waren schon vor dem Erdbeben in dem Bürgerkriegsland 20 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze, so Tom Andrews, UN-Sonderberichterstatter für Myanmar. Wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, dass die Militärjunta humanitäre Hilfe als Waffe einsetzt. Das ist dieses Mal nicht anders. Wir haben gesehen, wie Hilfsgüter blockiert wurden. Wir haben erlebt, dass Helfer verhört und erpresst wurden. Junge Burmesen haben Angst, dass sie zum Militärdienst eingezogen werden, wenn sie versuchen, in dieser schrecklichen Situation vor Ort zu helfen. Zwar haben das Militär und die bewaffnete Opposition einen vorübergehenden Waffenstillstand verkündet, doch daran halte sich die Militärregierung nicht. Sie hat seit dem Waffenstillstand mehr als ein Dutzend Luftangriffe geflogen, teils auch auf die am stärksten vom Erdbeben betroffenen Gebiete. Es sei ein Desaster auf einem bestehenden Desaster. Marvin Förderer von der Welthungerhilfe wartet derzeit in der thailändischen Hauptstadt Bangkok auf sein Visum. Der Großteil seines Teams ist inzwischen vor Ort in Myanmar.
Es gibt keine klare Begründung, keine klare Rückmeldung, keine Transparenz. Was ich weiß, ist, dass das kein Einzelfall ist und der Zugang ins Land scheinbar nicht von festen Regeln abhängt, sondern von vielen Einzelentscheidungen und manchmal offenbar auch vom Zufall.
Er ist froh, wie auch das Deutsche Rote Kreuz, dass sie lokale Teams vor Ort haben.
Sie tragen die Hilfe jetzt, auch wenn der internationale Staff nicht in dem Ausmaß reinkommt, wie sich viele Organisationen das wünschen. Und viele unserer Mitarbeitenden kommen selbst aus den betroffenen Regionen. Sie kennen also die Wege, sie kennen die Menschen, sie kennen die Strukturen. Und genau das macht es möglich, dass wir auch dann helfen können, wenn offizielle Wege eher schwierig sind.
Und die Hilfe ist dringend nötig. Derzeit liegen die Temperaturen in Myanmar bei mehr als 40 Grad. Dazu kommt immer wieder heftiger Regen, dem Zehntausende obdachlose Menschen schutzlos ausgeliefert sind. Dabei steht die Regenzeit erst noch bevor.
Und wenn es uns jetzt nicht gelingt, die Menschen bis Juni in Notunterkünften unterzubringen und dort zu versorgen, dann droht eine weitere Verschärfung der Krise. Dann steigen die Risiken für Krankheiten wie etwa Malaria, aber auch Cholera oder Atemwegserkrankung.
Viele internationale Hilfskräfte hätten das Land bereits wieder verlassen. Sein Team will weiter im Land bleiben und helfen.
Jennifer Johnston über die Situation in Myanmar 2 Wochen nach dem Erdbeben dort. Eine Puppe, die sprechen kann, ein Roboter, der ferngesteuert wird oder das Glitzereinhorn zum Träumen verzaubern, an sich drücken. Kinder, klar, die lieben sowas. Auch wenn Einhorns Glitzerschmuck zuweilen chemisch nicht so wirklich unbedenklich zu sein scheint. Und auch wenn die Puppe mit den Klimperaugen so viele Schadstoffe in sich trägt, dass man doch eher vorsichtig sein sollte. Es gibt Dutzende solcher Beispiele. Und die EU, die verhandelt jetzt über einen besseren Schutz bei Kinderspielzeug. Matthias Reiche.
Nachdem die EU-Kommission im Juli 2023 ihren Gesetzesvorschlag auf den Tisch legte, dauerten die Verhandlungen noch fast 2 Jahre. Aber das Ergebnis ist vorzeigbar, sagt CDU-Europaparlamentarierin Marion Walzmann. Sie war auf Seiten des Parlaments die Verhandlungsführerin für die Verordnung, die in Sachen Kindersicherheit neue Maßstäbe setze.
Obwohl wir in der Europäischen Union schon jetzt die sichersten Spielwaren weltweit haben, war zuletzt jedes 5. Produkt, das von der EU als gefährlich eingestuft und aus dem Verkehr gezogen wurde, ein Spielzeug. Und daher war es uns sehr wichtig, die in die Jahre gekommene Spielzeugsicherheitsrichtlinie von 2009 zu überarbeiten und daraus eine Verordnung zu machen.
Denn diese gilt in allen 27 Mitgliedstaaten unmittelbar nach Inkrafttreten, während eine Richtlinie erst von den einzelnen Ländern in nationales Recht umgesetzt werden müsste. Ein wichtiger Punkt ist, dass mit dem Gesetz möglichst schnell die Sicherheitsanforderungen bei Spielzeug auf den neuesten Stand der Gesundheitsforschung gebracht werden, sagt die EU-Abgeordnete Delara Burkhardt. Die umweltpolitische Sprecherin der SPD im EU-Parlament argumentiert, dass Materialien, die möglicherweise gefährlich für die Atemwege oder für ein bestimmtes Organ giftig sein könnten, im Kinderzimmer nichts zu suchen haben.
Mit der Überarbeitung der Spielzeugregeln verbannen wir endlich krebserregende, fortpflanzungs- und entwicklungsschädigende Stoffe wie Bisphenole und die Ewigkeitschemikalien PFAS aus Spielzeugen. Und wir verbieten den Einsatz von allergenen Duftstoffen in Spielzeugen für Kleinkinder.
Spielzeug soll auch leiser werden. Heute liegen die Lärmgrenzwerte über denen, die für Erwachsene am Arbeitsplatz festgelegt wurden. Das ist nicht gesund, meint die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini. Besonders wichtig ist für die Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, dass es künftig eine Art Sicherheitsausweis für Spielzeug geben wird.
Dass alle Verbraucher besser mit einem digitalen Produktpass, der verpflichtend sein wird, erkennen können, was wirklich die Zusammensetzung von Spielzeugen ist. Und außerdem haben wir die Regeln für die Importe auf Online-Plattformen verschärft.
Die digitalen Produktpässe werden auch Zollkontrollen verbessern und sicherstellen, dass die Hersteller ihre Spielwaren beispielsweise auch auf Entflammbarkeit oder hygienische Aspekte geprüft haben. Genauso müsse sichergestellt sein, dass digitales Spielzeug keine Risiken für die psychische Gesundheit von Kindern birgt. Noch einmal die sächsische Europaparlamentarierin Anna Cavazzini.
Es gibt mittlerweile immer mehr sogenannte Smart Toys. Das sind zum Beispiel Roboter oder Kuscheltiere, die mit einer App versehen sind, die mit dem Internet verbunden sind. Und das birgt natürlich große Sicherheitsrisiken.
Die Einigung beim EU-Spielzeuggesetz muss von Parlament und EU-Rat noch formal bestätigt werden. 20 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU tritt sie dann in Kraft, wobei der Spielzeugindustrie eine Übergangsfrist eingeräumt wird, um ihre Produktion den neuen Vorschriften anzupassen.
Wie sieht ein Bierherz aus oder die Lunge eines Covid-Erkrankten? Im Deutschen Medizinischen Museum in Ingolstadt kann man sich das und andere menschliche Präparate gerade ansehen. In einer Ausstellung, die auch die Frage aufgreift, wie man angemessen mit solchen Präparaten wie menschlichen Herzen, Händen, Schädeln in Museen umgeht.
Können Sie noch zu den Bierherzen zwei Worte sagen? Die haben zwar
eine Gruppe von 8 Personen steht um einen großen Medizinschrank, der hier im Museum zum Schaukasten wird. Darin alles, was der menschliche Körper zu bieten hat, von Kopf bis Fuß, perfekt präpariert. Bleich, ausgeleiert, ausgefranst und deutlich größer als gewöhnlich. So sieht das Münchner Bierherz aus, das im Schauschrank steht. Eine Herzerkrankung, die vor allem Ende des 19. Jahrhunderts in München auftrat. Im Fach darunter eine Covid-Lunge oder ganz oben ein Magengeschwür. Daneben jeweils die gesunden Organe zum Vergleich. Rund 100 Präparate zeigt die Sonderausstellung. Die Macher wollen dabei der Frage nachgehen, ob die Besucher das sehen wollen, ob Museen das zeigen dürfen, berichtet Museumsleiterin Marion Ruisinger.
Wir zeigen am Anfang der Ausstellung nur ein einzelnes Präparat, auch um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, mehr zu sehen oder auch wieder umzukehren. Und dann zeigen wir die Präparate erst einmal in der Fülle und Dichte einer Leersammlung, in einer großen Vitrine. Umgeben wird dieses zentrale Element dann von einzelnen Präparatpräsentationen in immer unterschiedlichen thematischen Zusammenhängen.
Die Besucher der heutigen Führung bleiben auch danach noch stehen und diskutieren miteinander.
Meiner Meinung nach muss man nicht reingehen, Aber wenn man reingeht und wenn es einen interessiert, dann ist es furchtbar interessant.
Grundsätzlich ist es okay, aber eigentlich ist es schöner, denke ich, für Leute, die keine Ahnung haben, wenn sie so eine Führung mitmachen.
Das ist ja auch nicht jetzt irgendwie heischend nach Aufmerksamkeit.
Ich bin dafür, ich würde es zeigen.
Ein wichtiger Punkt für alle, die Art der Präsentation. Die Ausstellung arbeitet mit viel Weiß, ist sehr schlicht und unaufgeregt. Ob Herzen, Schädel und auch Embryonen, kein Exponat ist reißerisch, nichts provozierend. Wichtig für Museumsleiterin Marion Ruisinger, der Mensch hinter den Präparaten soll nicht vergessen werden. Ihre Geschichte zu erzählen oder gar Namen zu nennen, sei jedoch oft schwierig, dass sich die Organe und Körperteile nicht zuordnen lassen, sagt sie. Doch an einem Ausstellungsstück ist das gelungen.
Wir haben in unserer Sammlung ein paraffiniertes Herz, an dem der Name des Verstorbenen hängt mit Diagnose und Sterbedatum. Und so konnten wir dann Schritt für Schritt diesem Herzen seine Biografie zurückgeben, die nach Mannheim führt, zu einem 29-jährigen Elektromonteur, der 1913 verstorben ist.
Sein Herz ist nun Teil der Ausstellung. Zusätzlich zu den menschlichen Präparaten gibt es einen Audioguide von Medizinern des Klinikums Ingolstadt. Für die Besucher heute ist klar, sie kommen wieder.
Ich finde sie sehr interessant von den Präparaten, die da sind.
Ganz faszinierend.
Sehr spannend. Ich bin begeistert.
Am Ende der Führung sind die Besucher aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen. Dieser wird dann wissenschaftlich ausgewertet. Die Ergebnisse sollen bei weiteren Ausstellungen berücksichtigt werden.
Daniela Olivares war das über die Sonderausstellung unter dem Titel Ansichtssache – Menschliche Präparate im Museum, und dies noch bis Januar im Deutschen Medizinhistorischen Museum, Entschuldigung, in Ingolstadt zu sehen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Jan Möller. Ja, das war eine unterhaltsame Partie zum Auftakt des 29. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. RB Leipzig gewinnt zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder auswärts 3:2 beim VfL Wolfsburg. Kurz nach der Pause führten die Gäste schon mit 3:0 und dann kam Wolfsburg nochmal ran. Da wurde es ein bisschen zu unterhaltsam, fand Leipzigs Trainer Jolt Löw.
Ja, ein bisschen, ja. Ich habe mir das was Ruhiges gewünscht, glaube ich. Nach 3:0 habe ich eigentlich gedacht, dass wir das Spiel mehr kontrollieren werden und das Sieg einfach mal noch klarer und sauberer nach Hause bringen. Aber Wolfsburg hat extrem viel getan, für die zweite Halbzeit nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Die haben alles reingeworfen und Bälle ist einfach in die Box geflogen die ganze Zeit. Weil mit diesem Druck umzugehen und diesen Sieg trotzdem noch nach Hause zu fahren, das, ich bin sehr, sehr stolz auf meine Jungs.
Die liegen jetzt vorerst auf Platz 4. Wolfsburg bleibt nach der vierten Niederlage in Folge 12. und kann sich langsam von seinen Europacup-Ambitionen verabschieden. Knappes Statement von Kapitän Maximilian Arnold.
Offen und ehrlich gesagt, wenn es bescheiden läuft, läuft es sehr bescheiden.
Ja, und bescheiden gelaufen ist es in der zweiten Liga auch für den Hamburger SV, der hätte den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg machen können, hatte aber nicht. 2:4 gegen Eintracht Braunschweig, das war die erste Heimniederlage der Saison. Hendrik Lückhoff war für uns dabei.
Die Frühjahrsmüdigkeit der vergangenen Jahre beim HSV, sie schien in diesem Jahr überwunden, aber gegen Braunschweig ein Rückfall in alte Muster. Kaum eigene Chancen und dazu immer wieder anfällig. HSV-Trainer Merlin Polzin will von dem Gerede, dass womöglich wieder im Frühjahr der Aufstieg verspielt wird, nichts hören.
Ich glaube, es ist normal, dass in Hamburg oder generell dann von außen gesprochen wird. Wir haben in den guten Phasen, die wir in den vergangenen Monaten sehr, sehr, sehr häufig hatten, davon gesprochen, dass wir uns von außen nicht anstecken lassen, sondern dass wir in unserem Einfluss- und Kontrollbereich bleiben. Und genauso ist es auch nach der Niederlage.
Zur Pause lag der HSV mit 0:2 zurück. Bell traf, Hefti erzielte zudem ein Eigentor. Im zweiten Durchgang sorgte Selke für den Anschluss, ehe Braunschweig kurz vor Schluss mit einem Doppelschlag von Baas und Philipp das Spiel entschied. Selkes Tor danach zum 2:4 war nicht mehr entscheidend. Braunschweigs Trainer Daniel Scherning war stolz auf sein Team.
Die Art und Weise war top von uns. Wir haben uns sehr viel vorgenommen hier heute und fast alles auch so auf den Platz bekommen. Als erste Mannschaft hier gewonnen. Und wie gesagt, das völlig verdient nach einer Top-Leistung von uns.
Die Braunschweig viel Rückenwind im Abstiegskampf gibt. Der HSV bleibt trotz des Dämpfers im Aufstiegsrennen Tabellenführer.
Weil nämlich der 1. FC Köln nur unentschieden gespielt hat, 1:1 in Fürth. Einen Punkt liegen die Kölner noch hinter dem HSV. Und besser hätte es auch für die Kölner Haie laufen können in den Playoffs der deutschen Eishockeyliga. Die Kölner hätten in Ingolstadt den Einzug in die Finalserie klar machen können, aber sie haben 0:3 verloren, Kapitän Moritz Müller.
Wir waren nicht so eiskalt wie die Spiele vorher, haben viele hochkarätige Chancen liegen lassen.
Und so gewinnt Ingolstadt dann heute ein hart umkämpftes Spiel.
Das heißt dann auch, Ingolstadt ist wieder dran. Nach Siegen steht es nur noch 3:2 für die Haie in dieser Halbfinalserie. Es bleibt aber dabei, sie brauchen nur noch einen Sieg und Spiel 6 findet nun wieder in Köln statt. Die deutschen Tennisspielerinnen haben die Finals im Billie Jean King Cup verpasst. Ohne ihre Nummer 1 Eva Lys haben sie in der Qualifikation in den Niederlanden 2 Pleiten kassiert. Mehr dazu von Peter Senger.
Den Haag war für die deutschen Tennisdamen keine Reise wert. Nachdem das Auftaktmatch der Qualifikationsrunde gegen die Niederlande mit 0:3 verloren ging, machte es Jule Niemeyer im Auftaktspiel gegen Großbritannien nicht besser. Sinead Cartel war zu stark. Mit 4:6 und 2:6 unterliegt die Dortmunderin. Mit dieser Pleite war klar, Deutschland kann nicht mehr Erste der Dreiergruppe werden, gehört somit nicht zu den 8 besten Teams fürs Finalturnier in China. Der Status Gruppenletzter war dann nach dem zweiten Einzel klar, als Tatjana Maria gegen Katie Boulter 6-1, 3-6 und 1:6 verloren hat. Somit auch die Niederlage gegen Großbritannien feststand.
Und so geht's nun in die Playoffs um den Klassenerhalt. Die finden dann im November statt. Und dann noch zum Basketball, zur Königsklasse der Euroleague. Da kann der FC Bayern die Playoffs nur noch über einen Umweg erreichen. Über die Play-Ins nämlich. Denn die Hauptrunde, das steht jetzt fest, haben sie auf Platz 9 beendet. Nun geht's am Dienstag zu Hause gegen Roter Stern Belgrad. Bei einem Sieg müssten die Münchner dann 3 Tage später in Paris oder Madrid antreten. Nur wenn sie beide Spiele gewinnen, sind sie in den Playoffs dabei.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Deutschland und viele andere Staaten haben der Ukraine weitere Militärhilfe in Milliardenhöhe versprochen. Bei einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe sagte der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius weitere Kampfpanzer und Artilleriemunition zu. Aus Brüssel Helga Schmidt.
Die Militärhilfe für die Ukraine soll fortgesetzt werden, auch wenn nicht klar ist, welchen Beitrag die Amerikaner künftig leisten werden. Boris Pistorius sprach das offen an in Brüssel. Nach seiner Einschätzung lässt sich nicht voraussagen, ob der amerikanische Präsident Donald Trump die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt oder ob er das nicht tut. Die Ukraine-Unterstützergruppe besteht aus fast 50 Ländern aus allen Teilen der Welt. Pistorius hat zum ersten Mal den Vorsitz in der Gruppe, zusammen mit dem britischen Verteidigungsminister John Healey.
Italiens Rechtsregierung hat eine erste Gruppe abgelehnter Asylbewerber in ein Lager in Albanien bringen lassen. Ein Schiff der Marine mit 40 Menschen an Bord lief laut der Agentur ANSA im Hafen der Stadt Schengen ein. Die Männer sollen in einem Lager bleiben, bis sie abgeschoben werden. Eigentlich sollten in 2 albanischen Lagern italienische Beamte im Schnellverfahren über die Asylanträge von Migranten entscheiden, die über das Mittelmeer gekommen sind. Die Pläne scheiterten aber bislang an italienischen Gerichten. In Athen ist vor dem Hauptsitz von Hellenic Train, der wichtigsten privaten Eisenbahngesellschaft in Griechenland, eine Bombe explodiert. Bei dem Anschlag wurde aber offenbar niemand verletzt. Aus München Lisa Weiß.
Zuvor hatte ein anonymer Anrufer griechische Medien informiert, dass in gut einer halben Stunde dort eine Bombe hochgehen werde und versichert, das sei kein Scherz. Die Behörden hatten daraufhin die betroffene Straße abgesperrt. Bisher hat sich niemand zu dem mutmaßlichen Anschlag bekannt. Hellenic Train steht seit dem Eisenbahnunglück von Tempi vor rund 2 Jahren in der Kritik, dem schwersten in der Geschichte Griechenlands. Dabei waren 2 Züge zusammengeprallt, etwa 60 Menschen starben.
Im japanischen Osaka wird heute die diesjährige Weltausstellung Expo eröffnet. Die Zeremonie findet im Beisein von Kaiser Naruhito statt. Für das allgemeine Publikum öffnen sich die Tore morgen. Das Expo-Gelände liegt auf der künstlichen Insel Yumeshima. Das Motto der Weltausstellung lautet Vielfalt und Einheit. Und das Wetter in Deutschland. Meist trocken, in Niedersachsen und Ostwestfalen vermehrt Nebel, Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten Wolken und Nebel, sonst viel Sonne bei Höchstwerten von 12 bis 25 Grad. Am Sonntag von Westen her gebietsweise Schauer, Richtung Osten länger freundlich 12 bis 23 Grad und am Montag mehr Wolken und regional Schauer, einzelne Gewitter bei 12 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst eine Gefahreninformation nochmal für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden dort die Anwohnerinnen und Anwohner wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. A1 Hamburg Richtung Osnabrück zwischen Bremer Kreuz und Arsten 5 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Nürnberg zwischen Würzburg-Kist und Würzburg-Randers-Acker 2 Kilometer Stau. Die A27 Bremerhaven Richtung Bremen ist zwischen Bremerhaven-Geestemünde und Wulsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U20. Die A62 Nonnweiler Richtung Landstuhl ist zwischen Nofelden-Türkismühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis zum 20. April gesperrt. Die A72 Plauen-Zwickau ist zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. A72 Zwickau Richtung Plauen zwischen Zwickau-Ost und Zwickau-West 2 Kilometer Stau. A831 A81 Stuttgart Richtung Kreuz-Stuttgart zwischen Stuttgart-Vaihingen und Kreuz-Stuttgart 3 Kilometer Stau. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt im Studio. Janine Albrecht, hallo.
Die ARD-Infonacht.
Er war Bürgermeister von Istanbul, wurde aber zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, abgesetzt und inhaftiert. Seine Partei gewann die kommende türkische Parlamentswahl und nach einer Gesetzesänderung konnte der Politiker dann auch das Amt des Regierungschefs antreten. Die Rede ist von Recep Tayyip Erdogan. Und er will verhindern, dass sich diese Geschichte wiederholt und sich diesmal gegen ihn wendet, dass er eine Wahl und sein Präsidentenamt verliert, gegen Ekrem İmamoğlu. Also hat Erdogan nun den populären Istanbuler Bürgermeister abgesetzt, verhaften lassen und ihm den Hochschulabschluss entziehen lassen. Seit gestern muss sich İmamoğlu aus fadenscheinigen Gründen in Prozessen verantworten. Aus Istanbul Benjamin Weber.
Der inhaftierte und mittlerweile abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu hat die Prozesse gegen sich als politisch bezeichnet. Er sagte, er stehe deswegen vor Gericht, weil er dreimal die Wahlen in der Stadt Istanbul gewonnen habe. Die Vorwürfe gegen sich wies er zurück. Der Prozessauftakt in dem Verfahren wegen Beleidigung und Bedrohung des Generalstaatsanwalts von Istanbul war in den Gerichtssaal des Hochsicherheitsgefängnisses verlegt worden, in dem İmamoğlu seit knapp 3 Wochen inhaftiert ist. Im Publikum saßen Abgeordnete seiner Partei CHP. Als İmamoğlu hereingeführt wurde, standen sie auf und riefen: Willkommen, mein Präsident. Vor dem Gebäude versammelten sich außerdem hunderte Anhänger und forderten die Freilassung des Politikers, den seine Partei zum Präsidentschaftskandidaten gewählt hatte, obwohl er in Haft sitzt. Ein offenbar illegal aufgenommenes Handyfoto aus dem Gerichtssaal zeigt İmamoğlu in blauem Anzug an einem Pult mit Mikrofon. Viele Polizeibeamte sind zu sehen. In einer Anhörungspause äußerte sich der mittlerweile abgesetzte Bürgermeister zu den Massenprotesten im Land nach seiner Festnahme. Sie waren vor allem von jungen Menschen vorangetrieben worden. Er küsste die Stirn der klugen jungen Leute, sagte İmamoğlu laut Medienberichten. Dass die junge Generation unpolitisch sei, das habe er ohnehin nie geglaubt. Die jungen Leute würden mit ihren friedlichen Demonstrationen auf der Straße am Ende Geschichte schreiben. Der Richter vertagte den Prozess nach kurzer Zeit. Der nächste Verhandlungstermin ist im Juni. Doch es war nicht das einzige Verfahren gegen Ekrem İmamoğlu an diesem Freitag. Der Prozess wegen Angebotsmanipulation in seiner Zeit als Bezirksbürgermeister in den 10er-Jahren wurde ebenfalls fortgesetzt. In einem Gericht in der Stadt. İmamoğlu verzichtete darauf, sich per Video zuschalten zu lassen und ließ sich von seinen Anwälten vertreten. Auch dieser Prozess wurde nach kurzer Zeit auf einen Termin im Juli vertagt. İmamoğlu war am 19. März im Zusammenhang mit 2 anderen Ermittlungen wegen Korruption und Terrorunterstützung verhaftet worden. Viele Menschen vermuten, dass der beliebte Politiker so als Gegenkandidat für Staatspräsident Erdogan ausgeschaltet werden soll. Seitdem erlebt die Türkei die größten Massenproteste seit über 10 Jahren. İmamoğlu's Partei hat fürs Wochenende erneut eine Großkundgebung angekündigt. Dieses Mal soll in der Stadt Samsun im Norden des Landes demonstriert werden.
Wirtschaft.
Als vergangene Woche die Börsen abrauschten, da wollten Anleger natürlich wissen, wie es um ihr Depot bestellt ist. Aber einige Banking-Apps waren vom Ansturm offenbar überfordert, zeigten keine Kurse oder ließen die User erst gar nicht auf ihre Seiten. Besonders ärgerlich ist das, wenn die Banking-App auf dem Handy der übliche, wenn nicht gar der einzige Zugang ist, wie bei den sogenannten Neobanken. Warum diese Neobanken trotzdem eine gute Alternative zur konventionellen Bank sein können, berichtet Andreas Braun.
Sie kommen flott und peppig daher, werben mit Gratiskonten und können komplett über das Handy gesteuert werden. Neobanken haben auch in Deutschland immer mehr Kunden. Die Platzhirsche der Branche wie N26, Trade Republic oder Revolut haben jeweils mehrere Millionen Kunden. Die Startup-Unternehmen sprechen vor allem eine junge Kundschaft an. Die will nicht in eine Bankfiliale gehen, sondern schnell und mobil ihre Bankgeschäfte machen, erklärt Christoph Stegmeier von der Beratungsgesellschaft Simon Kutscher.
Grundsätzlich haben die Neobanken natürlich eine deutlich bessere User Experience oder einfach kundenfreundliche Benutzeroberflächen. Dazu kommt, dass bei einigen Produkten die Neobanken schon ein, zwei Schritte voraus sind. Wenn sie eine Auslandstransaktion machen wollen von Deutschland in die USA, dann ist es bei den traditionellen Banken theoretisch sehr, sehr teuer und dauert heutzutage immer noch 3, 4, 5 Tage. Wenn sie das mit der richtigen Neobank machen, ist das in 3 Klicks erledigt.
Monatliche Kosten für ein Girokonto. Bei Neobanken ist das verpönt. Die Unternehmen kommen mit schlanken Kostenstrukturen aus und brauchen wenig Personal. Verdienen tun sie zum Beispiel an Gebühren. Etwa den Gebühren, die beim Einsatz einer Kreditkarte fällig werden. Auch wer seinen Dispo nutzt oder ein kostenpflichtiges Premiumkonto, der trägt zum Einkommen der Neobanken bei. Immer mehr ähnelt das Geschäft der Neobanken inzwischen aber auch dem einer klassischen Geschäftsbank. Vor allem, seit es wieder Zinsen auf die Einlagen im Konto gibt, so Experte Stegmeier.
Mittlerweile machen auch die Neobanken 70-80% ihres Umsatzes im Kredit- und Einlagengeschäft. Das heißt, sie sammeln relativ günstig Einlagen ein, auch das, was aus dem Girokonto liegt, und sie vergeben das wieder als Kredite. Von daher hat sich das Geschäftsmodell schon stark gewandelt.
Wo so viel Licht ist, gibt es aber auch Schatten. In den vergangenen Jahren machten einige der Neobanken auch negative Schlagzeilen, zum Beispiel weil der Kundenservice nicht zu erreichen war oder weil Verdachtsfälle auf Geldwäsche nicht schnell genug gemeldet wurden. Der Marktführer N26 durfte deshalb vorübergehend nur eine bestimmte Zahl neuer Kunden anwerben. Inzwischen scheint sich das Wachstum der neuen Banken aber in ruhigeren Bahnen zu bewegen, meint Ralf Kummer vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Was andere Neobanken betrifft, haben wir nur ganz vereinzelt Beschwerden, dass dann mal vielleicht die App nicht erreichbar ist. Es gab dann auch einen Fall, dass eine Transaktion von einer Kryptowährung wohl nicht funktioniert hat. Aber insgesamt muss man feststellen, dass da die Beschwerdezahlen außerordentlich gering sind.
Laut Kummer sind Neobanken vor allem für Kunden interessant, die flexibel sind und auch mit mehreren Konten gut zurechtkommen.
Da muss dann als Verbraucher schon bereit sein, womöglich mehrere Apps zu haben. Vielleicht von einer Neobank mit einem tollen Girokontoangebot, dann vielleicht irgendwie zum ETF und Aktienhandel, ein Neobroker. Wenn man dann sogar vielleicht noch gucken will, wie geht das mit der Bargeldabhebung und brauche ich vielleicht doch mal in der Filiale einen persönlichen Ansprechpartner.
Wer so flexibel ist, der kann also eine Menge Kosten sparen und seine Bankgeschäfte bequem auf dem Smartphone erledigen.
Die ARD-Infonacht.
Österreich hat gestern die Grenzen dicht gemacht zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei. Das Virus ist hoch ansteckend. Auch in Brandenburg hat die Seuche im Januar für Aufruhr gesorgt. Zum ersten Mal seit mehr als 35 Jahren war sie bei Wasserbüffeln offiziell nachgewiesen worden. Brandenburg griff hart durch. Mehr als 300 Tiere wurden getötet. Auch die von Ziegenhalter Jürgen Teut in Schöneiche. Und unsere Reporterin Felicitas Montag hat sich auf seinem Hof umgesehen.
Seit kurzem leben wieder Tiere auf dem Ziegenhof von Jürgen Teut in Schöneiche. Vor 3 Monaten wurde seine gesamte Herde wegen der Maul- und Klauenseuche vorsorglich getötet. Infiziert waren die rund 60 Ziegen, Schafe und Rinder aber nicht. Deswegen sieht er die Keulung noch immer kritisch. Der 62-Jährige hätte sich stattdessen eine bessere Kommunikation und ein schnelleres Handeln der Behörden gewünscht.
Man hätte hierher kommen müssen, gleich am Freitag früh, und den Laden erstmal dicht machen. So, dann hätte man die Tiere proben können und dann über das Wochenende entscheiden, nee, sind, ja, nein, dann werden die Proben alle so und dann wäre es gut gewesen. So, und dann hätte man Präventivmaßnahmen einzäunen, alle Desinfektion hätte man halt machen können.
322 Tiere wurden laut Brandenburgs Landwirtschaftsministerium wegen der MKS getötet. Ministerin Hacker-Mittelstädt verteidigt die Maßnahme, auch weil die Seuche gerade in Osteuropa wütet.
Wenn MKS ausbricht, müssen wir schnell reagieren. Und ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir diese Maßnahme getroffen haben. Gucken wir uns die Slowakei und Ungarn aktuell an, da reden wir nicht von 300 Tieren, da reden wir von mehreren tausend Tieren, die aktuell getötet und unschädlich beseitigt wurden.
Brandenburg ist seit 3 Monaten MKS-frei, bis auf einen letzten Sperrkreis, 6 Kilometer rund um den Ausbruchsort in Hönow. Die sogenannte Containment Zone sollte eigentlich nur bis heute gelten, die Zone ebenfalls als MKS-frei eingestuft werden. Doch dazu kommt es nicht. Es fehlt noch grünes Licht von der Weltorganisation für Tiergesundheit, kurz WOHA.
Die MKS ist insbesondere gerade in Ungarn und in der Slowakei sehr stark am Wüten. Ich gehe davon aus, dass die WOHA mehr zu tun hat als sonst, gerade aufgrund des Seuchengeschehens, und wir deswegen erst nächste oder übernächste Woche darüber informiert werden, ob wir die 6 Kilometer aufheben dürfen.
Bis dahin geht in dem Sperrkreis weiterhin ein Transportverbot. Das betrifft 7 Betriebe mit rund 40 Tieren, sagt Friedemann Hanke. Für den stellvertretenden Landrat von Märkisch-Oderland ist es wichtig, aus dem Fall Lehren zu ziehen, um besser auf zukünftige Seuchen vorbereitet zu sein.
Weil jetzt zum Beispiel es uns doch vor gewisse Herausforderungen gestellt hat, Brandkalk zur Desinfizierung zu bekommen. Das ist etwas, was wir nicht erwartet haben. Der muss aus Süddeutschland dann angefahren werden. Und das sind so praktische Fragen, wo man merkt, und das müssen wir uns nochmal angucken, wo kriegen wir im Zweifelsfall auch Materialien her, die wichtig sind, um die Seuche schnell in den Griff zu kriegen.
Und das sagt Friedemann Hanke, er ist stellvertretender Landrat von Märkisch-Oderland, zum Vorgehen bei der Maul- und Klauenseuche dort in Brandenburg. Außer Hamburg haben jetzt alle Bundesländer Osterferien. Das heißt auch volle Züge, volle Flughäfen und volle Straßen, besonders in Bayern Richtung Süden. Katrin Bohlmann gibt einen Überblick, wo es eng werden könnte.
Reisefrust statt Reiselust. Voller Vorfreude steigt die Familie zum Ferienstart ins Auto, den Urlaub fest im Blick und dann die Ernüchterung. Viele andere haben das auch vor. Also im Stau stehen und sich ärgern. Oder auch nicht.
Wir fahren nicht in den Urlaub, weil wir den Stau auf den Straßen meiden.
Wir freuen uns richtig auf die Ferien. Wir fahren weg und zwar nach Südtirol. Wir nehmen uns Zeit.
Nach Venedig. Im Auto.
Wir fahren eigentlich schon seit Jahren Ostern nicht wirklich weg, weil da ist einfach zu viel Verkehr.
Wir fahren nach Griechenland mit dem Auto.
Ja, wir fahren wahrscheinlich weg am Gardasee. Da fahren wir halt in der Früh um 3, dann wird es schon hoffentlich klappen. Positiv denken.
Lange Staus und viel Zeitverlust erwartet der ADAC in den kommenden Tagen, zumal fast alle Bundesländer mittlerweile Osterferien haben. In Bayern sind vor allem die üblichen Strecken von Staus und Behinderungen betroffen, Richtung Österreich, Italien und der Schweiz. ADAC-Verkehrsexperte Alexander Kreipel.
Es beginnt schon in München, die A99, die Ostumfahrung München, und dann im weiteren Verlauf die A8 Richtung Salzburg, dann auch mit der Inntal-Autobahn.
In Österreich müssen Urlauber mit langen Wartezeiten auf der Brenner-Autobahn rechnen. ADAC-Mann Alexander Kreipel rät.
Wenn man über den Brenner will, dann ist es vielleicht sinnvoll, nicht an den Hauptreisetagen, also sprich am Samstag zu fahren. Wer hier ausweichen kann, sollte am Sonntag oder am Montag, Dienstag der nächsten Woche relativ entspannte Reisemöglichkeiten vorfinden.
Auch am Flughafen München wird mit deutlich mehr Passagieren als im Vorjahr gerechnet, so Flughafensprecher Henna Euting. Über die gesamte Ferienzeit steigen mehr als 2 Millionen Urlauber in die Flieger.
In der Reisezeit sind natürlich klassisch die Mittelmeerziele, weil sie ein bisschen näher sind, sehr beliebt, vor allem Italien, Spanien, Griechenland, die Türkei. Aber auch interkontinental geht wieder sehr viel, vor allem nach Nordamerika und nach Asien, Vietnam, Thailand, Japan sind da auch sehr beliebte Ziele.
Seine Empfehlung, mehr Zeit einplanen bei der Anreise zum Flughafen und sich vorab bei den Airlines informieren. Bei der Bahn sind die Hauptreisetage Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag. Die Deutsche Bahn setzt dafür längere Züge mit mehr Zugteilen ein, so der Plan. Empfehlenswert ist eine Sitzplatzreservierung.
Und jetzt nach Südafrika. Dort gehen wichtige Gegengifte aus. Denn das Nationale Gesundheitslabor des Landes hat die Produktion von Antiseren für Schlangen, Skorpion und Spinnenbisse wegen Bauarbeiten einstellen müssen. Die Lagerbestände sind inzwischen so gut wie leer. Und laut Experten ist das für Millionen Menschen in Afrika südlich der Sahara ein extremes Risiko. Unser Korrespondent Stefan Überbacher hat einen Schlangenjäger getroffen.
Steve Meegan sieht genauso aus, wie man sich einen südafrikanischen Schlangenjäger vorstellt. Tätowierte Unterarme, kahlrasiert, braun gebrannt. Kein Wunder, schließlich ist er ziemlich oft unterwegs. Normalerweise ruft jemand bei mir an und sagt, ich habe hier eine Schlange. Als erstes frage ich, wo ist diese Schlange? Das ist das Wichtigste und dass man 3 bis 5 Meter Abstand hält. Dann lasse ich mir das Tier beschreiben. Wenn es eine Giftschlange ist und Sie einen Schlangenfänger brauchen, dann machen wir uns auf den Weg. Wir verwenden natürlich Werkzeuge und nicht die bloßen Hände. Wir haben Schlangen, Haken und Schlingen. Ich fahre raus, stelle fest, wo die Schlange ist, fange sie ein, stecke sie in einen Eimer und setze sie im nächstgelegenen Grünstreifen aus. Auf rund 1000 solcher Einsätze kommt Steve Meegan im Jahr. Den Job macht er seit 1991. Gebissen wurde er noch nie. Mehr als 170 Schlangenarten gibt es in Südafrika. Einige davon sind für Menschen lebensgefährlich. Die Puffotter, die Baumschlange und die Kapkobra machen uns die größten Sorgen. Diese drei sind eine echte Bedrohung. Sie sind auch die giftigsten auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Ein Biss dieser Schlangen kann innerhalb kürzester Zeit im menschlichen Körper schwere Schäden anrichten oder zum Tode führen, wenn nicht so schnell wie möglich ein Gegengift gespritzt wird. Und hier fangen die Probleme an. Denn in Südafrika sind genau diese Medikamente knapp. Auch die Antiseren für Skorpion- und Spinnenbisse. Das staatliche Gesundheitsinstitut hat die Produktion eingestellt. Vorräte gibt es kaum. Als Grund gibt die Behörde unerwartete Stromabschaltungen an. Außerdem würden die Labore renoviert. Die Parlamentsabgeordnete Michelle Clark von der Regierungspartei DA ist fassungslos, dass es für solche Fälle keinen Plan B gibt. Der Mangel an Gegengift ist eine Gefahr für alle Menschen in Südafrika, besonders auf dem Land. Das Risiko für dauerhafte Gesundheitsschäden und den Tod von Menschen, weil Bisse nicht behandelt werden können, darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch Steve Meegan wirft der Regierung Missmanagement vor und erinnert daran, dass Südafrika früher bei der Herstellung von Gegengiften international führend war. Jetzt aber, sagt der Schlangenjäger, droht der akute Mangel, Menschenleben zu gefährden. Was passiert, wenn wir kein Antiserum für die Baumschlange mehr haben? Diese Art gibt es nur hier und das Gegengift wurde auch nur hier produziert. Was passiert also, wenn Leute von einer Baumschlange gebissen werden? Sie sterben. Ein schneller Ausweg ist nicht in Sicht, denn die Herstellung von Antiseren ist aufwendig. Erst müssen Giftschlangen regelrecht gemolken werden, dann werden die gewonnenen Gifte größeren Tieren wie Kühen oder Schafen gespritzt, die Antikörper entwickeln, aus denen schließlich die Medikamente entstehen. Ein Prozess, der Monate dauern kann. Dabei erwarten Experten über Ostern wie immer einen enormen Anstieg an Schlangenbissen, weil viele Ausflügler in der Natur unterwegs sein werden. Von einem regelrechten Albtraum ist die Rede, von einer Krise, die Menschen das Leben kosten kann. Die Herstellung von Gegengift muss so schnell wie möglich wieder anlaufen, fordert die Parlamentarierin Michelle Clark. Denn die Produktion sei kein schneller Prozess, deshalb dürfe kein einziger Tag vergeudet werden.
Production of antivenom is not a quick process. And not a single day must be wasted to get back on track.
Und das sagt die südafrikanische Parlamentarierin Michelle Clark dazu, dass Südafrika die Gegengifte ausgehen.
Kultur.
Der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler Martin Puchner hat mit seinem Buch Kultur, eine neue Geschichte der Welt, ein umfassendes Werk über die Kulturgeschichte der Menschheit geschrieben. Es ist weniger eine Zusammenfassung sämtlicher kultureller Errungenschaften, vielmehr zeigt Puchner an ausgewählten Beispielen, wie wir Menschen schon immer aus vergangenen Epochen gelernt haben. Kultur wird hier gewissermaßen als Recyclingprodukt betrachtet, das durch Handel, Wiederentdeckung oder Nachahmung immer wieder neu genutzt wurde.
Die Reise beginnt in der Chauvet-Höhle in Frankreich. In 2 Perioden der Menschheitsgeschichte wurden die Wände dieser Höhle mit ihren Malereien zu einer Dokumentation der jeweiligen Lebenswelten. Angefangen vor 37.000 Jahren. Überbleibsel schon lange vergangener Kulturen.
In einigen Fällen hinterließen die Höhlenkünstler an den Wänden mit Lehm oder Pigmenten Abdrücke ihrer Hände. In anderen übersprühten sie eine an die Felswand angelegte Hand mit Farbe und ließen ihren Umriss zurück.
Eine Schablonentechnik, die heute noch von Street-Art-Künstlern wie Banksy benutzt wird. In den 15 Kapiteln seines Buches nimmt ein Martin Puchner mit an Orte von großer kultureller Bedeutung oder den Ursprung bis heute berühmter Kunstwerke und beschreibt nicht nur ihre Entstehungsgeschichte, sondern auch, wie daraus abgeleitete Techniken und Erkenntnisse viele spätere Kulturen geprägt haben. Man lernt, wie die Aufzeichnungen im sogenannten Kopfkissenbuch einer Hofdame der japanischen Kaiserin im 10. Jahrhundert bis heute ein Klassiker der japanischen Literatur zur chinesisch-japanischen Kulturdiplomatie beigetragen hat und uns heute noch einen tiefen Einblick in diese Zeit und eine Welt gewährt, die schon damals vielen Menschen verborgen geblieben ist.
Während sie Momente erlesener Schönheit in Natur und Kultur einfängt, kommentiert sie auch die gesellschaftlichen Umgangsformen und erquickliche Momente im höfischen Leben. Wie sich ein Geliebter am Morgen, widerstrebend, entfernen soll, wie sich ein junges Mädchen zu kleiden hat, eher leger, und wie eine Expedition zu einem Schrein verlaufen muss, nach strengem Protokoll.
Die berühmte Büste der Nofretete war wahrscheinlich nur ein Modell, an der der Bildhauer Thutmosis seinen Schülern eine neue Technik beibringen wollte, altes Handwerk angepasst an damals aktuelle gesellschaftliche Umbrüche. Puchner erklärt auf wenigen Seiten, wie die altägyptische Kultur gleichzeitig eine des Verwahrens und Erinnerns war und mit Traditionen gebrochen hat. From Cave Art to K-Pop ist übrigens der englische Untertitel des Buches, das zuerst in den USA erschienen ist, also von der Höhlenmalerei bis zu südkoreanischem Pop. Das fasst Puchners Botschaft der so wichtigen kulturellen Vermischung gut zusammen.
Oppa Gangnam Style. Gangnam Style.
Die koreanische Welle erreichte ein so gewaltiges Publikum, indem sie von Anfang an auf einen Stilmix, darunter auf Rock, Jazz, Reggae und Afrobeat setzte. Die Videos arbeiten häufig mit Einlagen aus Synchrotanz, die in der US-produzierten Popkultur weniger verbreitet, aber in anderen Traditionen, unter anderem in Bollywood-Filmen, besonders beliebt sind.
Kultur nicht als Ressource einer einzelnen Gruppe zu sehen, zu erkennen, dass sie im Austausch mit anderen entsteht und eine Verschmelzung von Ideen ist. Das vermittelt Martin Puchner wissensreich, unterhaltsam und leicht verständlich.
Einige der bedeutendsten Zivilisationen erlebten dadurch eine Entwicklung, dass sie sich am Kulturgut anderer bedienten. Ein König in Indien importierte aus Persien die Kunst, Pfeiler zu errichten. Die Römer führten Literatur, Theater und Götter aus Griechenland bei sich ein. Derweil ersann die Äthiopier einen Gründungsmythos, der sie mit der hebräischen und christlichen Bibel verband. Begleitet wurden all diese Beispiele für kulturelle Anleihen von Missverständnissen und Irrtümern, aber sie wirkten oftmals produktiv und brachten neue Erkenntnisse hervor.
Martin Puchner verklärt dabei keineswegs die kolonialistische Ausbeutung. Ein Grund, warum wir heute zu Recht sensibel auf kulturelle Übernahmen reagieren, ist in der Gewalt begründet, mit der sie oft auch einhergingen. Aber er zeigt viele Beispiele auf, in denen nachfolgende Zivilisationen von den Kulturgütern vorheriger Gesellschaften profitiert und auf diesen aufgebaut haben. Die heute viel diskutierte und kritisierte kulturelle Aneignung erscheint einem nach Lesen dieses Buches in anderem Licht.
Severin Neve über Kultur, eine neue Geschichte der Welt, das neue Sachbuch von Martin Puchner. Es ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, hat 432 Seiten und kostet 35 Euro.
Standpunkte.
Riesenchaos an den Finanzmärkten, ein Hin und Her bei den US-amerikanischen und europäischen Zöllen und eine immer weitere Eskalation der Zollspirale zwischen China und den USA. Es war auf jeden Fall eine turbulente Woche, was die transatlantischen Beziehungen angeht. Und jetzt, zum Ende der Woche, hat sich der Nebel ein ganz klein wenig gelichtet. Und viele deutsche Medien haben das zum Anlass genommen und versucht, die positiven Seiten am Zollchaos von US-Präsident Trump zu beleuchten. Das Handelsblatt zum Beispiel hat in Deutschland eine Veränderung festgestellt.
Am Ende dieser Woche stellt sich heraus, dass Donald Trumps Verwüstungslust auch ihr Gutes hat. Sie funktioniert wie ein Katalysator und beschleunigt wichtige Entwicklungen. Drei Beispiele aus der Woche. Erstens, die Bundeswehr will sich nicht mehr auf Elon Musks Starlink verlassen und plant, ein eigenes Satellitennetzwerk im Weltraum aufzubauen. Zweitens, die EU hat erkannt, dass sie Zukunftstechnologien nicht nur regulieren, sondern auch massiv fördern sollte. Am Mittwoch stellte sie dafür einen Aktionsplan für künstliche Intelligenz vor. Drittens, Union und SPD haben sich dank Trumps Zolleskapaden schneller auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, als Beobachter zuletzt vermutet hatten.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht speziell im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg auch eine Chance für Europa.
Wenn sich in Gestalt von Amerika und China zwei der drei großen Wirtschaftsmächte dieses Planeten in wirtschaftlicher Hinsicht ins Knie schießen, stellt sich die Frage, ob die Europäische Union als dritte große Wirtschaftsmacht hiervon profitieren kann. Die Europäische Union täte gut daran, nicht selbst Öl ins Feuer zu gießen, sich aber auch nicht alles bieten zu lassen und in Handelsgesprächen auf einen spürbaren Abbau von Zöllen und anderen Hemmnissen hinzuwirken.
Auch abgesehen vom alles überlagernden Zollthema sollte Europa sich neu sortieren, kommentiert die Welt.
Für Europa reicht es nicht, den Kopf über Donald Trumps Amerika zu schütteln. Es muss endlich eigenständig handlungsfähig werden, und zwar militärisch, wirtschaftlich und politisch. Die gegenwärtige Krise ist auch eine Chance. Europa muss seine Kräfte bündeln, um zu verhindern, dass der Rückzug Amerikas ein gefährliches Vakuum hinterlässt. Wenn Europa der Freiheit eine neue Heimat gibt, bleibt zumindest die Möglichkeit, dass die USA eines Tages zu ihren gemeinsamen Werten zurückkehren.
Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, kommentiert der Tagesspiegel und schreibt, Donald Trump zockt rücksichtslos auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er werfe mit Phrasen um sich und zwar ganz ohne Plan. Umso dringender sei es, dass Europa einen finde. Die neue Osnabrücker Zeitung ist da schon einen Schritt weiter und argumentiert, dass Trumps Handelspolitik schon jetzt womöglich für etwas gut ist.
Trumps Kalkül geht nicht ganz auf. Statt in Schockstarre zu verfallen, rücken Staaten enger zusammen. Selbst das oft zögerliche Europa zeigt angesichts des Trumpschen Zollhammers souverän Geschlossenheit. Vereint im Widerstand gegen eine Politik, die weder Prinzipien kennt noch Verlässlichkeit bietet. Was Trump zudem unterschätzt hat, ist die langfristige Resilienz demokratischer Strukturen. Sein zerstörerischer Impuls hat bei vielen den Sinn für das Wesentliche geschärft. Die Notwendigkeit politischer Kompromisse, das Prinzip von Rede und Gegenrede, das Ringen um Ausgleich. Trump wollte die Welt erschüttern, doch hat sie letztlich wachgerüttelt.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt hat sie Mareike Markosch.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Der Abriss der maroden A100-Brücke im Berliner Westen verzögert sich weiter. Der Beginn ist jetzt für den frühen Morgen geplant. Der Sprecher der Autobahn GmbH Lippold erklärte in der RBB 24 Abendschau, warum die Brücke nicht einfach gesprengt wird.
Ein Sprengverfahren, das ist sehr aufwendig. Das bedarf einer sehr langen Vorbereitung, einer genauen Untersuchung des Bauwerks. Und die Zeit haben wir gar nicht. Dazu kommt im vorliegenden Fall, dass wir mit solchen Abrissgeräten, wo wir gut von unten rankommen, das Ding viel schneller abräumen können.
Auch der Abriss der Westendbrücke weiter nördlich an der A100 soll heute beginnen. Der US-Sondergesandte Witkoff und der russische Präsident Putin haben über die Lage in der Ukraine beraten. Russischen Medienberichten zufolge dauerte das Treffen im Kreml mehr als 4 Stunden. Thema seien Aspekte einer möglichen Lösung des Konfliktes mit der Ukraine gewesen, hieß es weiter. Zu konkreten Inhalten wurde nichts bekannt. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr etwa 6.800 politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das entspricht einem Zuwachs von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte der Taten fallen laut Innenministerium in den Bereich Rechtsextremismus. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Brandenburg, Kirsten, sagte RBB 24 Brandenburg aktuell, es gebe einen erheblichen Anstieg an rechten Jugendgewaltstraftaten an Schulen. Man erlebe eine Verrohung der Gesellschaft. Der RBB wehrt sich gegen Kritik des Berliner Senats an einer Personalentscheidung nach dem Fall Gelbhaar. Die Senatskanzlei als derzeitige Rechtsaufsicht des RBB wirft dem Sender in einem Schreiben vor, gegen den Staatsvertrag verstoßen zu haben. Sabine Müller.
Es geht um den neuen Job von Ex-Chefredakteur David Biesinger. Er war im Zuge der fehlerhaften Berichterstattung über den grünen Politiker Gelbhaar zurückgetreten und leitet jetzt kommissarisch die Hauptabteilung Programmressourcen. Den Vorwurf, das sei nicht staatsvertragskonform, wies RBB-Intendantin Ulrike Demmer auf einer Sitzung des Rundfunkrats entschieden zurück. Der Rundfunkrat begrüßte grundsätzlich, welche strukturellen Konsequenzen der Sender aus der mangelhaften Berichterstattung zieht. Unter anderem sollen redaktionelle Regeln und Abnahmeprozesse überarbeitet und der Umgang mit Quellen verbessert werden. Außerdem soll die Chefredaktion mehr Verantwortung übernehmen.
RB Leipzig steht zumindest für eine Nacht auf dem vierten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga.